Ja, ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ja, ich möchte heute eine Sabbatpredigt, sondern eine Familienpredigt halten. Ich bin aber der Meinung, dass Familie und Sabbat sehr eng miteinander zusammengehören. Und warum komme ich darauf? Ich glaube, das ist so, weil die ersten Dinge, die Gott geschaffen hat, bevor die Sünde in die Welt gekommen ist, sind der Sabbat und die Familie. Ja, und wie der Sabbat kommt auch die Familie aus dem Paradies. Beides sind eigentlich Bilder für dasselbe Prinzip. Die Gemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen. Die erste Hochzeitsfeier fand im Garten Eden statt. Gott selbst führte Adam und Eva zueinander. Und die Erschaffung des Menschen war von Anfang an schon so gedacht, dass Mann und Frau im Bilde Gottes oder dass in Mann und Frau das Bild Gottes zu erkennen ist. Und als es Satan gelang, die Menschen zur Sünde zu verführen, zerstörte er beide dieser Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Er zerstörte die Bedeutung des Sabbats, denn der Sabbat ist ein Zeichen für die Gemeinschaft mit Gott. Er zerstörte aber auch die Familie, die ebenfalls eine Verbindung zwischen Mensch und Gott ist. Ja, das sehen wir zum Beispiel, als Eva aus dieser Verbindung mit ihrem Mann ausbrach, dass sie sich gegenseitig die Schuld gegeben haben. Diese Verbindung ist zerbrochen. Ich habe eine starke Überzeugung, dass die wahre Bedeutung des Sabbats eine Quelle des Glücks für die Familie sein kann. Und ich habe mir hier die Notiz gemacht, eigentlich ist diese Familienpredigt eine Krypto-Sabbat-Predigt. Und eine Reform des Sabbats schließt auch eine Reform des Familienlebens mit ein. Und ich glaube, wenn wir über Sabbat und Familie sprechen, dann ist es auch die praktische Anwendung der Drei-Engels-Botschaft. Die Botschaft der Gemeinde der Übrigen betrifft auch das Familienleben. Ich möchte mit euch heute ein kleines Buch in der Bibel anschauen, das Buch Maleachi. Und dort das Kapitel 3. In Maleachi Kapitel 3 kündigt Gott sein Gericht an über alle Völker, das sogenannte jüngste Gericht. Dass diese Welt irgendwann mal ein Ende haben wird und dass jeder Mensch dann irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes treten muss. Und Gott wirft hier in diesem dritten Kapitel seinem Volk vor, dass er sich an den Bund gehalten hat. Doch sie, also das Volk Gottes, den Bund gebrochen haben, dass sie Gott auf unterschiedlichste Art und Weise beraubt haben, dass sie ihm untreu waren, dass sie von seinen Geboten abgewichen sind. Und dann kommen noch die letzten drei Verse aus dem dritten Kapitel und das möchte ich mit euch jetzt gemeinsam lesen. Schlag mit mir auf, Maleachi Kapitel 3 und dort die Verse oder den Vers 22. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament und ist einer der sogenannten kleinen Propheten. Maleachi Kapitel 3 und dort Vers 22 bis 24. Und da heißt es: Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb, für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Vers 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gott spricht hier noch einmal die letzte dringliche Mahnung aus. Gedenkt an das Gesetz, befolgt meine Gebote und meine Rechte. Ich habe sie euch durch Mose gegeben und bitte haltet euch daran. Und eigentlich könnte Maleachi hier Schluss machen. Es wäre ein passendes Ende für das Alte Testament. Doch dann kommt dieser Nachschub. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und der große und schreckliche Tag des Herrn, das ist dieses letzte Gericht, das jüngste Gericht. Es ist der Tag des Herrn, wo Gott Recht sprechen wird auf Erde über alle Menschen. Doch er sagt, dass er vor diesem Tag, bevor die Weltgeschichte ein Ende nimmt, noch einen Boten senden wird, den Propheten Elia. Und ich behaupte mal, dass wir uns in der Bibel auskennen und wir werden jetzt denken, okay, der Prophet Elia, aber was hat er mit dem Ende der Welt zu tun? Wir kennen ihn doch eher aus dem ersten Königebuch oder aus dem Samuelbuch. Will Gott diesen Propheten von den Toten auferwecken und noch einmal schicken? Und ich glaube, hier ist es wichtig zu wissen, dass Elia der Inbegriff eines Propheten schlechthin war. Wenn die Leute an einen Propheten dachten im Alten Testament, dann hatten sie Elia vor Augen. Und deswegen meint Gott auch nicht in Maleachi 3, dass er Elia nochmal auferwecken wird, sondern dass er einen großen Propheten so erfüllt mit dem Heiligen Geist und in einer Vollmacht, wie sie Elia hatte, senden wird. Und diesen Propheten will Gott senden, nochmal als letzten Anlauf. Und ich hoffe, ihr spürt auch diese Dringlichkeit, die in diesen drei Versen zu spüren ist. Gott mahnt nochmal, er möchte extra jemanden schicken, der diese Welt noch einmal mahnt, seine Gebote zu halten. Und dieser Prophet bekommt diesen speziellen Auftrag. Er soll das Herz der Väter zu ihren Söhnen bekehren und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Und ich kann mit einem großen Selbstvertrauen sagen, dass hier auch die Frauen gemeint sind. Und ich glaube, man könnte das gut übersetzen und sagen, das Herz der Eltern zu ihren Kindern bekehren und das Herz der Kinder zu ihren Eltern. Das ist der Auftrag des Propheten. Es geht hier nicht darum, nochmal das Gesetz Gottes zu erfüllen im Sinne von dem fünften Gebot, was wir in den 10 Geboten lesen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn das der Auftrag gewesen wäre von dem Propheten, dann hätte es bei Vers 22 auch einfach bleiben können. Der Satz beginnt aber damit, dass der Prophet das Herz der Eltern zu ihren Kindern bekehren soll. Und erst danach sagt er das Herz der Kinder zu ihren Eltern. Es ist also gegenseitig, beginnend bei den Eltern. Und das fünfte Gebot richtet sich aber nur an die Kinder zu den Eltern. Der letzte Satz Gottes im Alten Testament, der letzte ausgesprochene Auftrag Gottes ist ein Familienauftrag. Es ist ein Generationenauftrag. Das Herz der Generation soll der Prophet wieder zueinander zuwenden. Ist das überhaupt nötig? Warum scheint das Gott überhaupt so wichtig zu sein? Gott möchte immer durchdringen zu unserem Herz. Immer zu unserem Herz. Denn das Herz ist der Kern unserer Persönlichkeit. Und von dort heraus kommen unsere Entscheidungen und unsere Taten. Wir lesen in Lukas 10, Vers 27, da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Gott zielt auf unser Herz, denn daraus erwächst alles andere. Und Gott stellt hier ernüchternd fest, dass sich unser Herz verändern muss. Gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber unseren Nächsten, gegenüber unserer Familie. Das ist sein Anliegen, das ist sein Ziel. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, von der Schöpfung bis zum Ende der Welt. Wie sieht es in unseren Familien aus? Wie sieht es in deiner Familie aus? Gibt es ein Miteinander zwischen den Generationen? Ich habe diese Woche eine sehr interessante Dokumentation gesehen über eine Tankstelle von 1998. Es ist interessant zu sehen, ich war damals 5 Jahre alt, es ist interessant zu sehen, wie die Leute da einfach unterwegs sind und wie sie sich damals schon über die Jugend beschwert haben. 1998. Ich möchte euch jetzt hier ein paar Zitate vorlesen und ich würde euch dazu bitten, dass ihr sagt, aus welcher Zeit ihr denkt, dass dieses Zitat stammt. Okay? Okay, das erste Zitat ist: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Was denkt ihr, aus welcher Zeit ungefähr kommt das? Vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, heute, vor 100 Jahren? Was denkt ihr? 1800, ja? Bitte? Ende 18, ja, okay. Das Zitat stammt von 2000 vor Christus. Dieses Zitat wurde 2000 vor Christus auf einer Tafel in Ur in Chaldea gefunden. 2000 Jahre vor Christus. Aristoteles selbst sagte: Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Wenn einmal unsere junge Jugend die Männer von morgen stellt, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das Herz der Väter zu ihren Kindern. Genau hier will Gott ansetzen. Deswegen möchte er nochmal einen Propheten schicken, der unser Herz verändert, dass wir umkehren von unserem Weg und damit sich unsere Generationen zueinander zuwenden. Wenn wir nach Malachi in der Bibel weiterlesen, dann stoßen wir schnell auf diesen Propheten. In Lukas 1 bekommen Elisabeth und Zacharias ein Kind angekündigt. Und dort heißt es in Lukas 1, Vers 17, und er, also der Sohn von diesen beiden, wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Dieser Sohn, der in der Kraft und Vollmacht von Elia auftreten wird, war Johannes der Täufer, der vor Jesus hergegangen ist. Es war sein Auftrag, das Herz der Generationen zueinander hinzuwenden. Aber das Frustrierende ist, dass Johannes der Täufer nicht so großen Erfolg hatte. In Lukas 17, Vers 11 lesen wir: Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. Johannes der Täufer hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist gescheitert an den Herzen der Menschen, an den Herzen des Volkes. Und jetzt? In Malachi 3 steht nun eigentlich als Konsequenz davon, dass das nicht geschieht, dass Gott kommt und das Erdreich mit einem Bann schlägt, also dass er diese Welt vernichtet und das jüngste Gericht kommt. Doch Gott gibt uns Menschen nicht auf. Und so wie Jesus in Markus 12 bei dem Gleichnis von den Weinbergbesitzer davon spricht, dass der, nachdem alle seine Boten nichts bei den untreuen Weingärtnern gebracht haben und sie ihn getötet haben, dass dieser Weingärtner am Ende zum äußersten Mittel greift und seinen eigenen Sohn schickt. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott gibt uns also niemals auf. Gott schiebt den Tag des jüngsten Gerichtes noch einmal auf. Der Vater sendet Jesus Christus, seinen Sohn, und geht damit bis zum Äußersten. Und was unterscheidet nun Jesus von Johannes? Der Auftrag bleibt der gleiche. Gott will unser Herz erreichen und verändern. Johannes der Täufer hat gesagt in Markus 1, Vers 8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird mit dem Heiligen Geist taufen. In Hesekiel 36, Vers 26 lesen wir, da spricht Gott, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben in euch, einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und was sich hier nach so einem chirurgischen Eingriff anhört, ist die äußerste Maßnahme, zu der er nach Johannes dem Täufer greift. Jesus ist gekommen, um uns ein neues Herz zu geben. Ein Herz, das zumindest anfängt, Gott zu lieben. Das anfängt, sich für den Nächsten zu interessieren. Das anfängt, sich der Generation vor und der Generation danach zuzuwenden. In diesem Leben sind wir noch gefangen in dieser gebrochenen Welt. In einem alten Körper, der noch nicht vollendet ist. Wir sind und bleiben Sünder und Gerechte zugleich. Doch Gott gibt uns ein neues Herz. Er schickt uns den Heiligen Geist. Und dieser Geist verändert uns von innen heraus. Und selbst wenn wir den Heiligen Geist haben, werden wir immer noch sündigen und scheitern. Doch durch den Heiligen Geist, durch das neue Herz, was wir von Jesus bekommen, sind wir fähig dazu, Schritte zu gehen und Veränderungen zu erleben. Die Botschaft von Malachi hier ist eine familienzentrierte Botschaft. Religionssache sollte Familiensache sein. Nicht nur, dass Gott innerhalb der Familie verkündigt wird, sondern auch, dass ich Gott durch mein Wesen und meine Tat verkündige. Meine Familie lernt in der Art, wie ich mit ihnen umgehe, die Wesenart Jesu kennen. Wer eine Familie gründet, hat eine heilige Verantwortung. Das ist ein krasser Satz. Wer eine Familie gründet, hat eine heilige Verantwortung, die Wesensart Jesu weiterzugeben. Es geht nicht nur darum, eine Doktrin zu glauben, sondern die Wesensart Gottes umzusetzen und auszuleben. Und das geht nur mit einem veränderten Herzen. Gott hat uns darüber hinaus nicht nur als Nachfolger Jesu, also nicht nur eine leibliche Familie gegeben, sondern auch eine geistliche Familie geschenkt. Hier in Lüneburg hat Gott uns zusammengestellt als eine Familie, eine geistliche Familie. Und was ich eben gesagt habe, gilt nicht nur für unsere leibliche Familie, sondern genauso für hier, für diese Gemeinde. Was haben wir Jüngeren euch Älteren zu geben? Und was habt ihr Älteren uns zu geben? Jemand, der leidet, der sich interessiert, jemand, der fragt, jemand, der das Herz teilt. Liebe Gemeinde, heute ist Sabbat und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Sabbat ein besonderer Tag ist. Gott segnet diesen Tag besonders. Wenn ich überlege, Adam und Eva wurden am Freitag geschaffen. Und das Erste, was sie getan haben, war, zusammen den Sabbat zu feiern, mit Gott. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass wenn wir den Sabbat mit unseren Familien feiern, dass wenn wir den Sabbat mit Gemeinschaft mit Gott feiern, in der Gemeinschaft mit Gott feiern, dann wird es ein großer Segen sein, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Familien. Ein jüdischer Rabbi hat mal gesagt, Abraham Heschel hieß der Mann, hat gesagt, der Sabbat ist die Kathedrale der Zeit. Der Sabbat ist die Kathedrale der Zeit. Die Muslime gehen nach Mekka, um dort besondere Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Die Katholiken gehen in ihre Kirchen, um dort oder feiern die Messe, um etwas Besonderes zu erleben. Aber was haben wir? Was haben wir? Was ist unsere Kathedrale? Unsere Kathedrale ist der Sabbat. Wir haben ein Heiligtum in der Zeit. Ein Siebtel unseres Lebens möchte Gott uns besonders segnen. Und ich wünsche mir an dieser Stelle, dass wir alle diesen Sabbat-Segen, diesen Familiensegen erleben können und dass wir und dass die Herzen der Väter sich zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern. Amen.